Ich würde jede Medaille wieder hergeben, wenn ich wieder gehen konnte.
Herzlich willkommen im ältesten Riesenrad der Welt. Herzlich willkommen im Waggon 28, wo wir heute wieder einen Riesen der Sportwelt bei uns begrüßen dürfen. Er ist mehrfacher Weltmeister, mehrfacher Europameister, Weltrekordhalter, hat zweimal Gold bei den Paralympics geholt und heute ist er hier bei uns zu Gast. Ich freue mich ganz besonders, ihn bei uns begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Thomas Geisbichler.
Hallo Christi, danke für die Einladung.
Ja, uns freut es sehr, dass Sie heute hier bei uns sind. Wie schaut es denn aus mit der Höhenangst?
Ja, also man gewohnt sich langsam dran, ja. Aber ich bin lieber am Boden.
Thomas, im Waggon 28 kann uns zum Glück nichts passieren und wir wollen jetzt aber über Sie sprechen und über Ihre Karriere und Ihren Lebensweg. Ganz ein besonderer Lebensweg und Sie haben drei Dinge mitgebracht in unserem Riesenrad-Reisekoffer, die Ihr Leben begleitet haben. Welche sind das bei Ihnen?
Na, das sind einmal ein paar Dinge, die was einfach passiert sind in meinem Leben. Also das Allerwichtigste, warum eigentlich was passiert ist oder alles passiert ist, war eine Begegnung mit dem da, mit der Bibel. Ich bin, muss ich ganz ehrlich sagen, also jetzt nicht unbedingt ein Heiliger oder wie man sich als Heiliger verhalten sollte oder wie man erwartet, dass es ist, aber um das geht es nicht. Das ist so aus dem, was ich meine Kraft schöpfe und das sind Medaillen, die einfach auf meinem Weg passiert sind, die was alle eigene Geschichte haben. Das ist die Silbermedaille in Sydney 2000. Dann die Goldmedaille in Athen, mein großes Ziel, was ich erreichen wollte und dann nicht gewusst habe, warum ich eigentlich nur weiter trainiere, war nachher das nachher die Goldmedaille im Marathon in Peking 2008 mit Weltrekord, der was immer noch steht und somit habe ich gewusst, für was ich meinen Sport mache und ausübe. Und das Dritte habe ich nicht mitgenommen, das trage ich in mein Herzen. Das sind meine Freunde, meine Familie, meine Sponsoren, weil ich weiß, dass nichts selbstverständlich ist und dass einfach, wie wichtig das ist, einfach im Leben nachher, wenn Menschen zueinander stehen und die unterstützen bei deinem Vorhaben. Gerade in der Corona-Zeit war das so, da hat man eigentlich gesehen nachher mit diesen ganzen Einschränkungen, dass das nichts selbstverständlich ist. Man hat einfach gesehen nachher, wie viel es wert ist, wenn Menschen zueinander stehen und zusammenhalten und füreinander kämpfen.
Wir werden heute noch viel über diese Dinge sprechen. Ich möchte jetzt ein bisschen auf Ihre sportlichen Erfolge eingehen. Sie sind Rennrollstuhlfahrer, haben eigentlich begonnen mit Handbike, beziehungsweise hatten Sie eines zu Hause und haben dann beim Rugby Christoph Eitelsdorfer kennengelernt, der Sie zum Rennrollstuhlfahren gebracht hat. Können Sie uns ganz kurz dorthin mitnehmen, warum dieser Sport für Sie sofort der Richtige war, weil Sie hatten dann einen Moment, wo Sie gespürt haben, das soll es für mich sein.
Also ich habe vorher, ich habe lang zu hadern gehabt, also ich habe eine Wende gehabt in meinem Leben, wo ich einfach, wir werden wahrscheinlich da später nur drauf kommen, wo ich einfach gemerkt habe, ich kann nicht mehr so weiterleben und ich habe irgendwie so einen Drang gehabt nach Bewegung und habe dann eben schon auf MTV schon irgendwie so Rennrollstuhlfahrer gesehen irgendwie, die was da mit Rage Against the Musik und ganz geiler Musik irgendwie bergab gefahren sind und ich dachte, das können nur ganz Auserwählte machen, aber nicht ich. Und dann habe ich einen Christoph Eitelsdorfer kennengelernt. Dazumals Weltrekordhalter im Marathon, einer der Chefs und der Checker im Behindertensport und im Rennrollstuhlfahren und der hat Rugby gespielt. Und dann zu dem Zeitpunkt, wo ich gewusst habe, der hat dieselbe Behinderung wie ich und der tut Rennrollstuhl fahren, dann war mir schon klar, ohne dass ich gewusst habe, wie schwierig das ist, dass ich den Sport ausüben möchte und weil mir das einfach so taugt hat. Und dann hat es in Linz auf der Google 1998 ungefähr ein Trainingslager gegeben, wo man es ausprobieren hat können. Und ich hab im Vorhinein schon ein bisschen Handbike trainiert und Liegestütz gemacht und habe mir gedacht, ich bin schon halbwegs fit irgendwie so. Und dann habe ich mich in den Rennrollstuhl reingeguckt und dann bin ich irgendwie 100 Meter Vierer gefahren, die Arme sind mir runtergefallen. Ich habe mir gedacht, alter Vater, ist das zach. Und dann habe ich mir gedacht, das ist echt zach. Aber da möchte ich kanalisiert meine Energie reinlassen, weil ich habe einfach so viel Energie gehabt und ich wollte irgendwo reinlassen.
Und war Ihnen aber schnell klar, das ist der richtige Sport für Sie und aus dem ist dann eben auch diese Motivation entstanden, weiter dafür zu trainieren. Und Sie haben sich dann wirklich 2000 für die Paralympischen Spiele qualifiziert. Wie war denn dieser Moment, dass Sie erfahren haben, dass Sie wirklich mit dabei sein werden zum ersten Mal und das nach so kurzer Zeit?
Ich bin einfach nur ein Bauernbude, was daheim irgendwie gearbeitet hat und sehr bestimmt war von seinem Vater, was man zum tun hat. Weil bei uns ist das nicht so, in einer Bauernfamilie ist das nicht so, was hast du für die Träume und für die Erwartungen in deinem Leben. Da hat der Vater dir gesagt, was du zum tun hast in deinem Leben. Und dann auf einmal, nach meinem großen, langen Hänger irgendwie, wo ich wieder ein Ziel im Leben gefunden habe, war es dann auch so, dass ich, weil das einzige Ausland, was ich kennt habe, das war Freelancing zum Einkaufen und dann auf einmal bist du nachher bei den Paralympics in Sydney, ein anderer Kontinent und dann bei den Paralympics eigentlich, das war so groß für mich, dass ich mir gedacht habe, Wahnsinn, was in meinem Leben passiert ist.
Einer dieser ganz besonderen Momente für Sie war, diese Hymne zu hören, die österreichische Hymne. Ja. Bei den Goldmedaillen. Können Sie uns noch einmal mitnehmen? Das war ja dann 2004 eben und 2008, wo Sie diese zwei Goldmedaillen bei den Paralympischen Spielen geholt haben. Holen Sie uns vielleicht noch mal in diesem Moment zurück, als Sie dort vielleicht auch beim Start gestanden sind oder dann am Podest gestanden sind. Wie war das?
Naja, 2004, das war die erste. Das war die erste Medaille, habe ich dann natürlich gewusst. Ich war einer der dahingehend. War ich schon richtig gut im Rennrösti fahren und habe eigentlich alles gewonnen. Gesamtweltcup, ich war im fünffacher Weltmeister gewesen, Europameister und im Endeffekt bin ich einer als Mit- oder Hauptfavoriten und Mitfavoriten am Start gestanden und man denkt, okay, das ist mein Großes, jetzt kann ich es erreichen. Und dann war der 1500er das erste Rennen und war gleich ein Startschuss und dann ist da vorne gleich ein Japaner weggegangen, den was ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Der ist dann gleich, hat ein Loch gleich aufgerissen von 10 oder 20 Metern und ich denke, ja, was soll ich jetzt tun? Soll ich am hinten nachfahren oder soll ich schauen, ob ich erwisch, oder soll ich ihn fahren lassen, weil der geht sicher irgendwie ein. Aber ich habe mich halt nicht kennt halt. Und dann habe ich nachher wie ein Hund am Bladelwurst bin ich dann nachgefahren, 5 Runden, bis dass ich im Windschatten reingekommen bin und voll auf Anschlag hinten nachgefahren. Und ich bin durchs Ziel gefahren und so und bin um so viel Zweiter geworden und denke, scheiße, mein Traum ist vorbei, das wird nichts mehr. Und dann haben schon diese negativen Gedanken gekommen und dann war das nächste Rennen der 400 Meter Lauf. Ich bin zwar ein Langstreckenfahrer, ich habe ein kurzes Rennen gehabt, ich habe einen Weltmeister geschlagen, ich habe einen Weltrekordhalter geschlagen, aber ich bin Dritter geworden. Aber das Arge war, es hat wieder der Japaner gewonnen. Und dann war ich total in so einem Teufelskreis drinnen und habe mir gedacht nachher, okay, es ist vorbei, das kannst du abhaken. Das wird nichts mehr und dann kommt eben so bauchpinselerisch halt nachher irgendwie die Gedanken ein, so eine Negativspirale, wie gesagt hat, nachher so, jetzt lassen wir die Kirchen im Dorf, du hast schon so viel erreicht, sei doch zufrieden. Und dann war da oben nachher dort, wir sind umgefahren und wir waren im Aufwärmstadion und auf dieser Anhöhe haben wir runtergeschaut nachher, dann war dieses geile Olympiastadion unten mit olympischen Feiern, natürlich für einen Sommersportler und Olympiasportler in Griechenland, in der Wiege des Sports nachher dort zu sein, war ein Wahnsinn. Und dann habe ich mir kein Pulsmesser aufgetan, ich habe einfach nur noch Gefühl aufgewärmt und dann ist, glaube ich, so das Rennen meines Lebens nachher passiert. Und ich kann mich eigentlich an das Rennen gar nicht mehr wirklich erinnern, weil das ist einfach nur passiert. Und da war das, glaube ich, wirklich so, das war, glaube ich, so, hat Gott einen Finger auf mir gehabt und das war irgendwie bestimmt für mich, dass ich da gewinne.
Was bedeuten diese Medaillen für Sie und Ihr Leben?
Im Endeffekt nachher, das ist eine Medaille, eben Sydney, Athen und Peking, das ist nur eigentlich ein Modell, das sind eigentlich nur Meilensteine, was in meinem Leben passiert sind. Ich würde natürlich, das ist für mich wichtig, weil ich da das erste Mal gemerkt habe, boah, wenn ich daran arbeite, dann kann ich auf einmal was erreichen. Dann habe ich es erreicht und dann auf einmal war ich da gejagt und habe nicht gewusst, wie es weitergeht und habe trotzdem was geschaffen, das weiß ich mir nicht einmal, nur darüber hinaus, was mir vorher schon fast nicht erträumen hätte können, dann auch wieder was passiert ist. Eben mit dem Weltrekord, der was immer noch steht im Marathon und das taugt mir voll. Also das ist für mich die Königsdisziplin in der Leichtathletik halt nachher der Marathon. Und wir haben auf der originalen Marathonstrecke an und wir haben ja um 4 oder 5 in der Früh da mit dem Bus rausgefahren und dann gibt es die Ortschaft Marathon und wir sind von da weggefahren. Das war einfach nur unfassbar geil. Und trotzdem ist aber eigentlich das hört sich jetzt wirklich an wie eine Rosemunde-Pilcher-Geschichte oder sowas, aber der größte Sieg in meinem Leben ist trotzdem nicht die Medaille. Ich würde jede Medaille wieder hergeben, wenn ich wieder gehen könnte. Und das ist für mich wichtig, aber mit Medaillen zwang mir nur, jeder von uns hat einfach irgendwelche Umstände im Leben, aber es geht um das nicht nachher, weil ich sage immer, wenn man auf Scheiße schaut, sieht man nur Scheiße, worauf richte ich meinen Fokus? Und richte den Fokus auf meine Möglichkeiten? Mein Traum war sicher nicht, dass ich Rennrollstuhlfahrer werde, ich wollte immer Sportler werden. Das hat mir im Nachhinein gedacht, ich wollte einfach immer irgendwie Sport machen. Und dann bin ich halt nachher im Rollstuhl und dann habe ich gesagt, nachher soll ich jetzt dran zugrund gehen? Oder suche wieder meine Möglichkeiten. Und dann auf einmal ist halt nachher das eben, und ich glaube eben nicht, das ist ein Zufall und nicht irgendwie aus heiterem Himmel, sondern ich glaube einfach, dass ich durch den Glauben meine Bestimmung gefunden habe im Rennrüstefahren.
Ich möchte nochmal kurz zurückgehen, und zwar zum 4.4.94. Das war der Abend, der die Querschnittslähmung zur Folge hatte. Wenn Sie heute an diesen Abend zurückdenken, es war damals ein Unfall mit einem Freund von Ihnen, der am Steuer gesessen ist. Wie denken Sie heute an diesen Abend zurück?
Wir waren auch von einer Bauernfamilie. Da wird auch am Sonntag gearbeitet. Ich sage immer, die Kühe geben auch am Sonntag Milch. Also das ist der Kuh ziemlich scheißegal irgendwie so. Wie lange du vorgehst oder wie rauschig oder ob's dich freut oder nicht. Du musst in der Früh aufstehen. Wir sind natürlich trotzdem, also junger hält es halt aus. Und wir sind vorgegangen bis um 3, 4 in der Früh. Und irgendwann hat es geheißen, okay, um 5 in der Früh muss ich aufstehen und in den Stall gehen. Und dann habe ich mich eingesetzt bei meinem damaligen Freund. Trotzdem nur ein Freund. Setze mich ein und habe mir gedacht, ich möchte nur ein bisschen schlafen. Und dann habe ich meinen Sitz zurückgedreht und so, und wir sind gefahren. Und auf einmal tut es einen riesen Duscher. Und ich habe mir gedacht, scheiße, wir sind schon daheim, ich muss jetzt schon arbeiten. Und dann habe ich mir gedacht, im Nachhinein war es nur das gewesen, dass ich zum Arbeiten anfangen hätte können. Ich bin nachher nur mal munter geworden irgendwie so und habe eigentlich nur so Scheinwerferlicht reflektierend von der Mauer gesehen. Er ist in einer Rechtskurve geradeaus gegen eine Mauer gefahren und dadurch, dass ich geschlafen habe, nachher hat mir einen Schädel vierig gehauen und zurück und hat mir nachher quasi Schleudertrauma, also Peitschenschlag-Syndrom, Schleudertrauma. Das heißt nachher, wenn man das so erklärt, das ist der Kopf und das ist der Oberkörper und wenn das dann so nach vorne geht, dann drückt es da den Wirbel in diese Hechen rein. Und bei mir war das halt am 5., 6. Halswirbel, hat es mir reingehauen und dann weiß ich noch ganz genau, wenn es gestern gewesen ist, dann haben meine Zehen zum Kribbeln angefangen, über das Schienbein, über das Knie, Oberschenkel, Bauch, auf bis zum Hals und dann weiß ich noch, wie gesagt, so genau, nicht in den Rollstuhl. Also ich habe intuitiv dann gewusst, das wird eine Rollstuhlsituation sein und dann ist die Rettung gekommen und ein paar Tage drauf kann ich mich noch erinnern, wie ich munter geworden bin und oben hat noch mal alles runtergetropft mit den ganzen Infusionen und mein Körper hat brennt wie Feuer. Und das waren so brutale Schmerzen und dann hat da so Schleichen gewesen, das zum Abheilen und jedes Mal schlucken hat so weh da, dass man nicht mehr schlucken möchte und natürlich je mehr, dass man das vermeidet, was man denkt, passiert halt nachher und das waren die schlimmsten, ich habe vorher schon geglaubt, dass ich Schmerzen habe und das waren die schlimmsten 48 Stunden in meinem Leben. Das Schlimme war halt nachher, bin da im Krankenhaus dann auch 18 geworden.
War kurz vor dem 18.
Ja, und haben viel Leute sind natürlich gekommen und wollten wir, aber es gibt schönere Dinge als wir, wenn dann Leute reinkommen und dein Freund liegt nachher drinnen und kann sich nicht rühren halt und so. War einfach eine scheiß Zeit und eigentlich eine hoffnungslose Zeit dann ja für mich.
Was waren denn damals zu dieser Zeit, die Sie auch gerade als sehr schwere Zeit beschrieben haben, die schwierigsten Dinge für Sie zu akzeptieren, für Sie wahrzunehmen, mit Freunden, mit Familie zu besprechen? Können Sie sich da einen Moment erinnern, wo Sie sagen, das war das Schwierigste zu dieser Zeit?
Darf ich ganz offen reden, denke ich mal. Ich meine, eigentlich diese verhauste Rüstesituation, das war, dass man nicht mehr gehen kann, dass man, es verändert sich halt nachher alles, dieses ganze Klogeist-Situation, es ist eigentlich alles, es sind alles Sachen, die was man natürlich lernt, aber in dem Moment nachher, du hast einfach nur dein altes, unbeschwertes Leben und du bist eigentlich ständig konfrontiert mit diesem noch davor Tage erlebten alten Leben, wo alles funktioniert und alles hinhaut und man eigentlich unzerstörbar ist und grenzenlos hoffnungsvoll ist. Und dann auf einmal sitzt man im Rollstuhl und dadurch, dass ich ja vorher nicht behindert war, habe ich ja gewusst, wie man über Rollstuhlfahrer denkt. Und ich mir denke, das sind eigentlich für mich einmal Leute gewesen oder eigentlich halt, man sagt ja oft, das ist der Behinderte oder der Rollstuhlfahrer. Aber dass da ein Mensch drinnen huckt, der was im Rollstuhl huckt, ist ja ganz was anderes. Und man nimmt einfach Behinderte anders da wahr. Und dann habe ich gewusst, wie andere mich wahrnehmen. Und das war dann irgendwie so ein Gefühl, wie der oft, der was im Käfig ist, der was hinten ausgerüttelt und die Leute deuten rein und wissen genau, wie es denn offen in die Gesellschaft integrieren können. Man stellt die in einen Käfig, aber in die Ecken, wo man gern hinstellt, wo er nicht stört, wo er am besten integriert ist. Weil warum sind zum Beispiel im Kino die Rollstuhlplätze meistens in der ersten Reihe super Platz für einen Querschnittler, wenn er so aufschauen muss nachher, wenn er heiß wird. Weil der Nichtbehinderte sagt, na, da passt er am besten rein. Aber es wird halt nicht gefragt, wie der Behinderte gerne integriert werden möchte. Und halt natürlich die Voraussetzungen. Ich habe nicht mehr, Ich habe nicht mehr Fußball spielen können, ich habe nicht mehr mit Umrennen können, ich kann nicht auf den Berg aufgehen. Das ist halt, ich kann meine Finger alle noch nicht gescheit ausstrecken halt machen, weil das alles, sind halt alles Einschränkungen. Mein Puls geht nicht schnell auf. Das ist halt einfach eine Sache, die was nicht schön ist. Und trotzdem tickt die Uhr und das Leben geht weiter. Und die Frage ist, was mache ich drauf? Aber das habe ich natürlich vorher noch nicht gewusst. Und das war aber, ich habe einfach geglaubt, mein Leben ist so nicht lebenswert.
Sie haben nach Ihrem Unfall in zwei Dingen, die sehr unterschiedlich sind, einen Ausweg gefunden. Zuerst in Drogen und dann am 28. Dezember 1997 in Religion. Was haben Ihnen diese zwei Dinge gegeben?
Ich bin geflohen vor der Realität, die was verhasst war, die was ich nicht haben wollte und wollte einfach der Realität nicht in die Augen schauen. Ich wollte das Ganze nicht irgendwie akzeptieren. Ich wollte einfach mich selber nicht mehr fühlen, weil da Gefühle hochgekommen sind, das was ich einfach nicht wollte im Rollstuhl. Und dann war natürlich, und das hat sich immer mehr zugespitzt, und ich habe irgendwo eine Wende in meinem Leben herbeigesehen, dass sich das Ganze verändert, weil so hat es nicht weitergehen können. Weil ich war dann wirklich zum Schluss echt arg drauf, weil ich einfach jeden Tag eingekifft war. Und dann war ich halt nachher, ich weiß noch ganz genau, ich war eingeladen bei Freunden von mir. Ich habe gewusst, das waren Christen, die glauben an Gott. Und dann bin ich nachher dort hingefahren und irgendwann ist dann ist schon rausgekommen und dann ist irgendwie so eine nette Frau und mit einem Sektglasl in der Hand und hey Tommy, und dann habe ich mir gedacht, mein Weltbild von Christen war zerstört, Alkohol trinken dann auch noch. Und ich mir denkt halt nachher, ja, so Christen, die dann den ganzen Tag nur Halleluja, praise the Lord und rennen in Jutekmanteln und Birkenschlapfen mal drum. Und dann war das irgendwie echt nett und haben eine Gaudi gehabt und dann war es zum Essen. Und dann ist das passiert, der Gastgeber fragt mich, wie geht's da? Und wenn einer fragt, wie geht's, dann sagt man natürlich, ja, passt schon. Sagt mir irgendwie so, ich wollte jetzt nicht mein Problem erzählen. Und ich merkte, er war mit der Antwort nicht zufrieden, sagt er, nein, wie es da geht. Und dann bin ich irgendwie schon ein wenig unrund worden. Und dann gesagt, ja, habe ich ja gar gesagt, ich wollte einfach ausweichen dieser Situation. Und dann hat er gesagt, nein, dann schaut er mich an und dann sagt er, wie geht's da wirklich? Und dann hat es mir so einen Stich im Herzen gegeben irgendwie so. Und das erste Mal hat sich was in mir geregt, wo ich nicht gewusst, das habe ich nicht gespürt irgendwie vorher. Und das war eine Stimme, die was bei mir gesagt hat, ja scheiße geht's mir. Ich bin querschnittgelähmt, das habe ich innerlich gesagt. Ich habe diese Stimme vorher nie wahrgenommen, weil es war einfach irgendwie so im Endeffekt, du wirst immer von außen bestimmt, dein Vater sagt da was oder im Instagram wird da gesagt irgendwie, wer du zum Sein hast oder was du machen hast. Und diese Stimme habe ich nicht wahrgenommen. Die wird ja ständig zugeschüttet worden mit Drogen und alles. Ich habe gesagt, scheiße geht's mir. Und dann war ich total in Gedanken und diese Stimme hat sich dann gemeldet und dann bin ich halt nachher, ist da oben vorbei gewesen und dann hat mich die Gastgeberin gefragt nachher, ob sie mir was mitgeben darf, ein Geschenk. Und dann hat sie mir das in die Hand gedruckt. Und ich denke, ja, ist eine Bibel. Und sie hat gesagt nachher, ich weiß, komisch irgendwie so, aber vielleicht liest er mal drinnen und hilft es nicht, schaut es nicht. Und dann bin ich ausgehe ins Auto, guck mir rein und ziehe auf dem Beifahrersitz meine Zigaretten und ziehe an und mache einen Lungenzug und denke mir, alter Vater, was war denn das jetzt da für ein Nachmittag? Aber irgendwie war das jetzt ein cool. Und dann habe ich mich selber nachher beobachtet, wie ich nachher im Auto drinnen sitze und mich beim Rauchen halt. Und sag mal, jetzt bist du 6-7 Stunden drinnen gewesen in dem Haus. Du hast keinen Cluster nach Alkohol oder irgendwie Drogen oder irgendwas gehabt und das, oder geschweige denn Zigaretten. Und das Erste, was du jetzt wieder tust, nachher ist ein Zigarettenrauchen. Und dann war es wirklich nachher so, auf einmal haben sie zwei so Stimmen wie Engel und Teufel bei mir so gemeldet. Und dann weiß ich nur genau, ich fahre bei einem Radarkasten vorbei und gesagt, okay, wenn es jetzt wirklich gibt, Gott, keine Ahnung, ob es dir gibt oder nicht, dann hilf mir dabei, dass ich aufhöre zum Rauchen. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist der letzte Zug, habe die Chick rausgekaut und dann habe ich gedacht, okay, dann probiere ich es mit Kiffen und mit Saufen auch gleich, weil falls es wirklich funktioniert, dann brauche ich das Ganze nicht zwei, dreimal wiederholen. Und dann ist Tage danach noch ein brutal viel Energie in mir aufgestiegen. Und dann auf einmal, und andere würden sagen, das ist Entzugserscheinungen, aber ich habe für mich selber nachher gemerkt, das ist Energie, die was gewartet hat, dass es irgendwo einlässt und so. Und dann ist eigentlich das dann passiert, wenn man denkt, ja, wie geht's jetzt weiter? Und dann habe ich angefangen nachher da in der Bibel zum Lesen und dann ist ein Bibelvers mir ins Auge gestochen, alles ist möglich, dem, der da glaubt, Markus Evangelium 9,23. Und dann denke ich, ja perfekt, ich will eigentlich wieder gehen können. Weil es steht drinnen, alles ist möglich. Und da steht nicht alles und Sterndal mit Fußnote außer Heilung von Gehirntumor oder außer Heilung von Querschnittslähmung, sondern alles. Und dann habe ich halt gemerkt, ich bin eigentlich die ganze Zeit, ich wollte die Rollstuhlsituation nicht akzeptieren. Und das habe ich einfach mit Drogen irgendwie bekämpft. Und jeder Mensch akzeptiert ständig Sachen und die haut in den Rucksack rein. Und irgendwann macht man Mentaltraining und Dings, wenn man nicht mehr kann. Aber irgendwann drückt dir der Rucksack in die Knie und du kannst nicht mehr. Das Einzige, was hilft, den Rucksack ausladen und schauen, welchen Scheiß das man mitnimmt. Und dann ist mir einfach klar geworden, was ich einfach nicht haben wollte. Und ich habe einfach gemerkt, ich muss der Realität in die Augen schauen. Ich will zwar nicht im Rollstuhl sitzen, aber es ist vollkommen wurscht. Ich kann es eh nicht ändern. Und da habe ich dann, das zum Abschluss zu bringen, nach einer Begegnung gehabt, wo mir klar geworden ist, was mein Weg ist.
Und die war?
Ich habe einen Sturz von Hermann Mayer gesehen, 1998. Jeder von uns kennt ihn, wie er da in der Luft war und aufgeschlagen ist und dann, wie es ihn da drüber gewuselt hat, habe ich mir gedacht, der ist hin. 3 Tage drauf ist Olympiasieger im Super-G geworden. Und dann, wie ich das gesehen habe, nachher die Siegerehrung, dann hat es mir die Tränen aus der Druckkanzelhaut hat es mir aufgestellt. Und dann ist mir bewusst worden, wie Gott eigentlich arbeitet. Er kommt nicht da hinten vom brennenden Busch aus und sagt, das ist der neue Weg und du musst das und das machen. Und wenn du das nicht machst, dann kommst du ins Fegefeuer. Sondern nein, er gibt uns ganz tief einen Wunsch eine, wo es dir die Tränen aus der Druck oder Kanzelhaut oder Schmetterling oder wo du spürst, wenn du das tun würdest, dann würde er das glücklich machen. Und da ist mir klar geworden, ich wollte zwar nicht Rennrüstefahrer werden, aber ich wollte eigentlich immer Sportler werden.
2024 stehen die nächsten Paralympics an.
Ja, heute.
Ja. Ja, wie schaut's da aus? Wird Thomas Geiersbichler dabei sein? Was sind sportlich gesehen Ihre Ziele? Sie sind ja immer noch an der Weltspitze mit dabei und fahren auch um die Weltspitze immer noch mit.
Also in Peking bin ich Vierter knapp, also Vierter geworden auf 1500 Meter.
Natürlich, das waren jetzt die letzten Paralympischen Spiele.
Die letzten Paralympics, ja. Und jetzt im Geiste sehe ich mich 2024 mit der Fahne einmarschierend im Olympiastadion in Paris und dem ordne ich alles unter.
Mhm. Das heißt, es gibt sportlich auch weiterhin noch Ziele. Ich möchte jetzt auch noch ganz kurz über die Klassenzusammenlegungen mit Ihnen sprechen, weil das ein Thema ist, das Ihnen sehr am Herzen liegt, an dem Sie auch öffentlich Kritik äußern. Es gibt nämlich bei den Paralympics Klassenzusammenlegungen, die es Ihnen immer schwerer machen. Warum?
Die letzten Jahre bis 2004, Athen oder sowas, war das eigentlich nur relativ gut. Und ab Athen hat es dann angefangen, dass man gemerkt hat, oh, der paralympische Sport, der kommt gut an in den Medien und wird super gemacht. Und dann haben dort einfach diese Menschen, ich muss ihnen das einfach unterstellen, ich finde ja die Paralympics ja so geil und so super und so eine gute Möglichkeit, um Ziele zu kreieren und Visionen zu kreieren, um eben dann Motivation zu haben, sich das Training anzutun und zu trainieren. Und deswegen bin ich ja gern Teil davon. Nur ist es einfach dann passiert, dann einfach, dass sie immer mehr Kategorien, also ungleiche Behinderungsgrade zusammenzuschmeißen, was dann immer fair ist. Ich muss da teilweise gegen Leute fahren, der steht beim Frühstück neben mir. Und dann muss ich gegen den nachher fahren. Und ich weiß ganz genau, das ist nicht fair. Und dann denken wir noch an die Klassifizierer, warum dann die alleine noch? Und die wollen halt einfach immer weniger Klassen machen. Aber der Grund ist nachher, um das medial besser zu verkaufen. Aber ich finde, der Behindertensport hat auch einen sozialen Auftrag, dass sie eben Gleichgesinnte untereinander messen können unter fairen Bedingungen. Weil sonst, gerade der Schwerbehinderte, für den ist ja der Sport ja fast nur wichtiger im Alltag, um sie zu motivieren. Und wenn der merkt, ich habe da nie eine Chance, ja, dann kommt der nie zum paralympischen Sport. Und gerade die, was schwer im Alltag haben, nachher vom Sport dann immer mehr nachher auszuschneiden, das ist einfach davon ein komplett falscher Weg, weil es bringt uns nichts, wenn wir dann in 20, 30 Jahren draufkommen, irgendwo, was ist nachher, wenn nur mal Leichtbehinderte haben, dann heißt es irgendwie so, ja, die sind ja fast so schnell wie die ganzen Normalen. Ja, die können gleich bei den Normalen auch mitmachen. Und dann haben wir auf einmal, wupp, der Behindertensport ist weg. Und dann muss man das Rad wieder von vorne anfangen. Also deswegen, die müssen den Sozialen, das ist immer so mein Wunsch und das darf nicht anders da passieren, den sozialen Aufdruck wieder nicht vergessen.
Am Ende der Sendung frage ich meine Gäste immer, was sie ihrem jüngeren Ich mitgeben würden aus den Learnings. Und ich finde, dass diese Frage bei Ihnen eine ganz andere Bedeutung hat, beziehungsweise eine noch größere Bedeutung. Was würden Sie denn Ihrem 16-jährigen Ich heute mitgeben, aus dem, was Sie aus Ihrem Leben gelernt haben?
Ich kann jetzt nicht sagen, Alter, steig nicht in das Auto ein oder sowas. Das kann ich nicht sagen, weil so Sachen passieren einfach im Leben. Ich sage nicht, dass das... weil ich hinterfrage das nie. Wenn was passiert, dann passiert es einfach. Die Frage ist nur, wie arrangiert man sie irgendwie so. Ich glaube einfach, ein Schicksal oder Sachen, die was in einem Leben passieren, die kann man nicht vermeiden. Wichtig ist halt einfach nur, wie gehen wir nachher um. Das heißt aber nicht, dass man das taugt. Ich bin nicht glücklich oder unglücklich wegen dem, sondern ich bin glücklich oder unglücklich trotzdem. Also das ist eben so... Jeder Mensch hat irgendwas und mit dem muss er umgehen.
Jetzt möchte ich noch eine Frage stellen, die Sie gestellt bekommen haben am 28. Dezember 1997. Wie geht es Ihnen heute wirklich?
Innerlich geht es mir gut. Ich glaube, ich bin in einer guten Senken drinnen, ich bin ausgeglichen, das passt irgendwie so. Ein Pendel muss immer ausschlagen. Jetzt, glaube ich, leben wir einfach in einer Zeit, wo eine Veränderung stattfindet, wo man nicht weiß, wo es hingeht. Und ich glaube, jetzt passiert gerade auch in dieser speziellen Zeit, passiert einfach ein Wechsel, wo ich noch nicht genau weiß, was ist, aber ich weiß einfach, wenn ich die Augen offen halte und wenn ich aber positiv und zuversichtlich die Situation wahrnehme oder sehe, was da ist, dass ich meine Möglichkeiten sehen werde und dass ich nachher in das einsteige.
Davon konnte auch ich sehr viel mitnehmen. Vielen, vielen herzlichen Dank, Thomas. Und am Ende unserer Sendung gibt es das Gästebuch der Riesen, in das ich mich jetzt sehr freue, dass Sie sich eintragen. Aber davor machen wir noch ein Bild.
Passt, ja.
Okay. Bitteschön.
Darf ich es da am Schoß legen oder muss ich
da bitte? Sicher. Thomas, was steht denn Schönes drinnen?
Also vielen herzlichen Dank für das authentische Gespräch. Das hat mir echt sehr taugt irgendwie so, weil das nicht so eine Obi-Klopfer-Partie war irgendwie so und weil das ehrlich war. Das war sie zum Schätzen. Und mein Bibelvers, alles ist möglich, den der glaubt. Also es liegt an uns, was glaubt man und was ist möglich. Ja, es war echt schön. Nein, mir hat es einfach taugt, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin nachher, mir hat es einfach taugt, weil sie alle voll sympathisch von Anfang an waren, wirklich interessiert waren und keine gestörte Partie. Das taugt mir voll. Dankeschön.
Vielen herzlichen Dank für das
Dankeschön.
Inspirierende Gespräch. Es war mir eine Ehre, mit Ihnen zu sprechen und vor allem so viel lernen zu dürfen. Und ich habe das Gefühl, mit der Höhenangst haben wir es auch ganz gut hinbekommen.
Ich glaube, die ist weg jetzt und hoffentlich, ja.
Dann sage ich auch an Sie herzlichen Dank, meine Damen und Herren, dass Sie heute mit dabei waren im Waggon 28 und bis zum nächsten Mal im Riesenrad. Dankeschön.
Dankeschön.
Cool war's.
Danke.